Gibt Elon Musk Twitter auf? Und wer ist Linda Ciccarino? Und welchen Effekt wird die neue Twitter-Show von Tucker Carlson haben? Über diese Fragen sinniere ich jetzt in der kommenden Audioanalyse. Dann Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Es ist schon länger her, seitdem ich zum letzten Mal laut nachgedacht habe für euch und mit euch über Elon Musks Twitter-Übernahme. Und das liegt daran, dass ich ein bisschen ernüchtert bin. Ja, auf Twitter hat sich viel getan. Einige Konten sind zurückgekommen. Die Leute, die quasi im zweiten Grad der Dämonisierung sind, im zweiten Vorhof der Dämonisierung und Zensurhölle, durften teilweise wieder zurückkommen. Beispiele im deutschsprachigen Raum sind Miro von Unblocked. Im englischsprachigen Raum haben wir zum Beispiel Keith Woods. Aber die Leute im Zentrum der Dämonisierungshölle, die durften offiziell nicht zurück. Ich zum Beispiel bekam, nachdem ich meine völlig ungerechtfertigte Twitter-Sperre, ich hatte 40.000 Abonnenten, beeinsprucht habe, vor einigen Wochen jetzt, ich habe da auf MS Live drüber berichtet, eine offizielle Bestätigung von Twitter, nein, ich darf nicht zurück. Alex Jones durfte nicht zurück, Nicolas J. Fuentes durfte nicht zurück, Tommy Robinson, noch schlimmer, durfte kurz zurück, freute sich, erzielte auch hohe Aufrufe auf Twitter, ebenso ein paar andere englischsprachige Dissidenten, die über White Identity sprechen, und nach kurzer Zeit wurden sie wiederum unter fadenscheinigen Gründen gelöscht. Musk treibt also die Meinungsfreiheit nicht weit genug und ebenfalls nur im Bereich des rechten, patriotischen, konservativen, reaktionären Spektrums, im Bereich jener, die über weiße Identität sprechen und europäische Identität sprechen, findet eine drastische, vollkommen unberechenbare Zensur statt. Und auch hier könnte es sein, dass morgen die Konten, die ich gerade genannt habe, Keith Woods, der unglaublich hohe Reichweiten gerade erzielt, Miro, der in kurzer Zeit maximal gewachsen ist, wieder weg sein werden. Was verspricht ist, dass Musk nun sich auch anderen Dingen zuwenden muss. Viele Monate hat er sich stark um Twitter gekümmert, hat die Plattform verändert, plant einen Dating-Service einzurichten, hat sie zum Teil monetarisiert mit dem blauen Haken und hat wirklich, muss man sagen, im Unterschied zu Facebook, Instagram, aber auch TikTok und YouTube eine phänomenale Plus an Meinungsfreiheit und politischer Vielfalt zugelassen. Das muss man ihm hoch anrechnen, das hat er getan, sehr zum Ärger der Etablierten. Die große Hysterie ist abgebrochen, abgeebbt. Blue Sky ist noch nicht heraus, das soll so eine linke Twitter-Alternative werden, die wieder stark zensiert. Mastodon ist gefloppt. Und auf Twitter gibt es stärkere Meinungsfreiheit. Das wird sich rumjammern, ja. Die Tatsache, dass ich meinen Twitter-Account nicht zurückbekommen habe mit 40k, also als Person nicht am öffentlichen Diskurs teilhaben kann. Twitter ist eine entscheidende Plattform. Die Polizei twittert, Unternehmen und Konzerne twittern. Man erwartet mittlerweile, dass auf Twitter reagiert wird. Twitter ist etwas geworden, was die Presseagentur ersetzt hat. Und wer nicht auf Twitter ist, ist stumm. Wenn ich auf Twitter ist, dem ist die Zunge herausgeschnitten, metaphorisch gesprochen, der kann auf Vorwürfe nicht reagieren, der kann zum Beispiel eine Falschinformation, wie dass ich zurückgetreten sei von meiner Funktion als Sprecher der IB oder der Bürgerbewegung Die Österreicher und Ex-Sprecher der IB sei, der kann auf diese Enten nicht reagieren, der wird nicht gehört, der ist verschwunden und der ist in Katakomben wie Telegram verdrängt und ich höre jetzt schon auf mit dem ewigen Salbader und Gejammer. Ich weiß, es geht euch auf die Nerven und ich glaube, keiner von euch folgt mir auf Telegram hier, um anzuhören, wie ich darüber jammere, wie schrecklich es mir nicht geht und wie gemein es nicht sei, dass ich hier gelöscht sei und die Verbitterung, die da aufkeimt, wenn andere wieder ihre Konten zurückbekommen, nur man selber nicht, die möchte ich gleich bekämpfen mit ein bisschen mit ein bisschen Cäsarismus. Natürlich ist es ja auch ein Anzeichen von Störeffekt und Störwirkung und auch ein gewisser Orden, wenn man zum innersten Kreis der Dämonisierten, der total Zensierten gehört, wenn man sich in einem Atemzug mit Tommy Robinson und Co. nennen darf, in Hinsicht auf ihre Reichweite, Größe und Stärke und Bedeutung im englischsprachigen Raum. Das bedeutet aber auch, dass natürlich Leute, die ebenso stark bedeutet und groß werden, und ich will hier niemanden, den ich vorher genannt habe, herabwürdigen, aber es sind halt Personen oft, die jetzt im Bereich der Theoriebildung, der Gegenöffentlichkeit eine bestimmte Rolle haben, aber keine organisatorische Wirkung, keine Bewegung und keine extrem verfemte und dissidente Position vertreten. Diese Personen würden, wenn sie beginnen würden, politisch aktiv zu werden, eine Bewegung starten, eine gewisse Größe und Strahlkraft erreichen, und sei es nur im Bereich der Manosphere wie Andrew Tate, ebenfalls auch in die Gefahr der Zone der Kopfschüsse und der Totalzensur kommen. Auf Twitter gibt es also diese wirkliche Meinungsfreiheit, die wir fordern und ersehnen, nämlich, dass die Freiheit der Meinung da endet, wo auch die Strafgesetze und Meinungsgesetze beginnen. Auch das wäre keine echte Freiheit, aber schon ein großer Fortschritt, und das wäre zumindest eine normalisierte Debatte. Die ist auf Twitter nicht gegeben. Es gibt nach wie vor, und das ist ein Beispiel eben, dass mein Konto nicht reaktiviert wurde, eine vollkommene Ungewissheit, und nach wie vor bestimmt nicht das, was ihr sagt, sondern es bestimmt der Druck der Öffentlichkeit, ob ihr sprechen dürft oder nicht. Es ist also nicht euer Verhalten entscheidend auf Twitter, sondern es ist entscheidend, wie wichtig ihr seid, wie groß euer Konto ist, wie groß eure Störwirkung ist für die herrschende Ideologie und wie viel Druck die herrschende Ideologie macht, um euch zu beseitigen. Und das ist halt diese große Unsicherheit, und deshalb ist es auch nach wie vor auf Twitter, mein Fazit, unmöglich, wirklich entscheidende, große, rechte Reichweite aufzubauen mit einzelnen Konten, es sei denn, man wendet die Andrew Tate-Strategie an, des Schwarmangriffs, des gezielten Angriffs auf die Algorithmen durch eine Schattenarmee an Massenkonten. Und diese Strategie ist eine, die wahrscheinlich in Zeiten der Zensur, auch wenn ich sie generell für nicht sehr sympathisch halte, die einzig mögliche ist, um bestimmte Narrative dauerhaft durchzubringen. Denn, und das ist der entscheidende Punkt, es geht mir nicht um mein Konto und Martin Sellner als Marke, als Person, als Begriff auf YouTube und Twitter. Es geht mir um den Bevölkerungsaustausch als Inhalt. Es geht mir um die Remigration und die Reconquista als Idee, als Forderung, Aufgabe und Schicksal unserer Generation. Und ich bin überzeugt davon, dass auf Twitter jeder, der sich zu einem Vertreter dieser Positionen macht und sie erfolgreich vertritt, der mit Gesicht auftritt, eine Strahlkraft entwickelt, nicht nur irgendein anonymer Account ist oder ein Influencer oder so, ja, früher oder später gelöscht wird, auch und selbst wenn er keinen echten Grund dafür liefert, also nicht hetzt oder primitiv agiert. Davon bin ich überzeugt. Wenn das Gegenteil eintritt, wäre ich nicht enttäuscht, sondern begeistert und froh und würde der Person oder der Bewegung, die nicht gelöscht wird und diese Vermutung widerlegt hat, weil sie vielleicht anders auftritt oder freundlicher auftritt oder die Regeln nicht bricht, würde diese Person massiv unterstützen. Im Moment steht meine Vermutung, sobald eine Person die entscheidenden kritischen Inhalte konsequent vertritt, nämlich Bevölkerungsaustausch findet statt, wir brauchen eine Remigration, also dem nicht nur zustimmt und hin und wieder in diese Richtung ein bisschen Dog Whistle abgibt, ja, also sagt, ja, ich bin da auch gegen und das ist auch nicht so gut, sondern eine Person, die konsequent und direkt und zentral das entscheidende Thema vertritt und eine gewisse Reichweite und Größe erreicht, wird auch auf Twitter nicht geduldet, und zwar nicht, weil Elon Musk das nicht ernst meint, sondern weil der Druck gegen ihn zu groß wird. Dass Musk jetzt auch, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, zum Clickbait-Thema dieser Audioanalyse, die Plattform abgibt an eine neue weibliche CEO, also eine weibliche Managerin, die in keinster Weise auch noch irgendwie eine Geschichte oder einen Track Record des Konservativismus oder auch nur der liberal-konservativen Dissidenz hat, also eine Person, die jetzt im Stil von Sam Harris und meinetwegen Joe Rogan, nein, diese Frau, ja, ist eine absolute Mainstream-Person. Linda Chacarino ist mit dem World Economic Forum verbandelt. Sie glaubt an den Gender Pay Gap. Sie hat in vielen anderen Bereichen liberale Meinungen vertreten. Und vielleicht kennt Musk sie persönlich, vielleicht hat Musk sie überzeugt von seiner Vision eines zensurfreien Twitters. Er hat sie laut eigenen Angaben primär angestellt, weil Twitter monetarisiert werden muss. Musk hat offenbar nicht mehr die Möglichkeit, zeitliche und finanzielle Ressourcen in ein Loch ohne Boden zu kippen. Er muss sich jetzt um andere Dinge wieder kümmern. Er hat ja unglaublich viele Dinge, von SpaceX bis hin zu Starlink. Also unfassbar, wie ein einzelner Mensch alles überhaupt nur im Auge behalten kann. Das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich daran denke. Aber es reicht offenbar jetzt. Er muss jetzt wieder, wie ich es lange prophezeit habe, seine Zeit, seinen Fokus, sein Geld anderen Dingen widmen. Und Twitter muss in eine stabile Seitenlage gebracht werden. Deshalb übergibt er das an diese Person, an diese Frau, die von dem, was wir wissen, von dem, was wir sehen können, vielleicht gibt es da geheime Absprachen und geheime Entwicklungen, ideologisch aber im Hintergrund, aber von allem, was wir sehen und wissen können, ist sie eine klassisch standardliberal-feministische, mainstream-politisch korrekte Woke-Capital-Vertreterin. Wer Augen hatte, der konnte das schon kommen sehen, als Elon Musk seine aufsehenerregende Umfrage gestartet hat, ob er CEO auf Twitter bleiben sollte. Hat natürlich auch sehr viele Leute auf Twitter gezogen. Er hat es geschafft, hier das Engagement auf Twitter maximal zu steigern, und als sie negativ ausging, hat er damit auch seine moralische Legitimation, dass er diese Rolle übergibt. Und was ich damals gesagt habe, wiederhole ich jetzt erneut. Ein Elon Musk, der macht noch keinen Sommer der Antizensur und der Meinungsfreiheit. Es gibt einen ideologischen Staatsapparat, und dieses Netzwerk, dieser riesige Galertblob, ja, aus Institutionen, aus ideologisierten Menschen, aus Woke Capital, aber auch seiner ideologischen Konkurrenz aus dem woken Kapitalismus, der Technokratie, des Neofeudalismus und dieser ganzen Gender-Multikulti-Ideologien. Also dieser Gedanke der allgemeinen Auflösung aller Dinge, der Familie, der Völker, der Kulturen, wo eben liberalistische Elemente und kommunistische Elemente ineinandergreifen und eine Art Linksliberalismus entsteht und die patriotischen konservativen Sozialisten ebenso wie die patriotischen konservativen Libertären sich abspalten. All das, ja, kann nicht von einem einzigen Menschen in Trumpesker Manier aufgehalten werden. Und ich bin überzeugt davon deshalb, dass jetzt auf Twitter alles schlechter werden wird und die positiven Effekte, die wir kurzfristig gesehen haben, langsam wieder abgebaut werden. Die Konten, die ich gerade erwähnt habe, nach Empörungsstürmen verschwinden werden, weil alles, was wir bis jetzt erlebt haben auf Twitter, was in eine positive Richtung ging, meiner Meinung nach ausschließlich Elon Musk geschuldet war. Keiner metapolitischen neuen Welle, keinem allgemeinen Druck, keinem Netzwerk an andersdenkenden Financiers, Intellektuellen, die hier Druck ausüben, die hier Brandbriefe schreiben. Es gibt eine Anti-Woke-Bewegung, die ist aber lächerlich klein und auch lächerlich verschreckt und liberal-konservativ im allerbesten Sinne. Die hat also gar keine ideologische Substanz, außer die weinerlich und defensiv die Linken zu bitten, doch nicht so viel zu zensieren und eine freie Debatte zuzulassen. Und der einzige Grund, warum Twitter in diese andere Richtung ging, war das private Kapital, die private Macht, die investierte Zeit von einem Milliardär, der sich leisten konnte, im wahrsten Sinne des Wortes, eben solche persönlichen Ideen um und durchzusetzen. Es ist der persönliche Wille von Elon Musk, ebenso wie es der persönliche Wille von Donald Trump war, der die MAGA-Bewegung erst möglich gemacht hat, ebenso wie deren finanzielle Unabhängigkeit. Jetzt aber macht Musk was anderes. Und selbst wenn er hin und wieder nach dem Rechten sieht und auf Twitter sagt, das gefällt ihm nicht, wenn Leute wie der Quartering oder vielleicht sogar Keith Woods in Eden, und er dann sagt, er wird sich darum kümmern und so kann das nicht weitergehen, und er dann vielleicht irgendwie beordert den Mufti als Eigentümer einschreitet und persönlich Trump freischaltet oder einen gesperrten Tweet wieder entsperrt und dann die Musk-Fanboys in frenetischen Jubel verfallen, werden das immer seltenere Ausnahmefälle werden, weil das Tagesgeschäft von Twitter und die Hauptaufgabe von dieser World Economic Forum Tante nämlich Twitter wieder profitabel zu machen, sich mit den Verhältnissen arrangieren muss. Und die Verhältnisse sind eine linke Kulturhegemonie, linke Universitäten, linke Akademiker, eine linke Elite, eine linke Gegenöffentlichkeit, 90% der Journalismusstudenten, der IT-Wissenschaftler, die ausgespuckt werden, links, ein linkes Silicon Valley und eben auch linke Kapitalinhaber, wenn man sich anschaut, Larry Fink und die ganzen großen Investment-Manager, die die größten Kapitale der Welt verwalten, auch deren Ideologie geht in Richtung Globo Homo und Wokismus. Aus welchen Gründen auch immer, darüber kann man lange spekulieren. Und damit muss ich jetzt diese von Elon Musk eingesetzte Tante, ja, die Linda Ceccarino, auseinandersetzen. Und so wie man sich ihre Vita anschaut, ihre Überzeugung, wird sie nicht diesen inneren Widerstand haben, den Musk hat. Und wenn sie Twitter profitabel machen möchte, wenn jetzt ein vereinter Druck entsteht, auch durch die ganzen NGOs, durch die linken Pressure Groups, die nichts anderes machen tagtäglich, als Konzerne zu vereinen, zu organisieren, Boykotte zu organisieren. Wenn dieser Druck entsteht, wird der Frau Ceccarino nichts anderes übrig bleiben, als in Salamitaktik einen nach dem anderen wieder von Twitter zu sperren und zu löschen. Und auch die Show von Tucker Carlson, um sie kurz zu erwähnen hier, wird wenig Effekt darauf haben. Fox News war jetzt auch nicht unbedingt ein großer Brecher von Tabus und die MAGA-Bewegung wurde nicht mit Fox News, sondern gegen Fox News eigentlich um und durchgesetzt. In einer Phase, als die Zensur noch nicht so krass war, er wird dann halt seine Show auf Twitter haben und wird seine Videos halt auf Twitter veröffentlichen, wird auch nicht wirklich viel verändern, außer dass er damit nicht mehr die entscheidende, massive Wirkung und die Rolle hatte, die er vorher hatte. Vorher hatte er, das haben jetzt Leaks bestätigt, sogar Einfluss auf die Mehrheiten und auf die Entwicklungen in der Republikanischen Partei. Mit seinem Platz bei Fox News würde die Rolle verloren haben, wird einer von vielen, sicher ein wichtiger und entscheidender Influencer werden mit einer hohen Reichweite und einem hohen Einkommen im liberal-konservativen bis national-konservativen Lager. Wie ihr seht, ich bin ein bisschen geblackpillt in der Episode, vor allem sehe ich jetzt mittlerweile auch den großen Schaden, den womöglich Musks Twitter-Übernahme einer echten rechten Gegenöffentlichkeit zugefügt hat, nämlich einen Retardierungs- und Verspätungsverzögerungsschaden. Vor Musk war meine Botschaft klar, es muss eine rechte Gegenplattform geben. Es muss einen Raum geben, in dem keine Zensurgefahr droht, für alle Leute, die nur Meinungen äußern, also keine strafrechtlich relevanten oder wirklich perversen, gestörten, kranken Dinge äußern. Ja, man kann in Amerika viel sagen. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass jetzt echte Vernichtungs- und Hassfantasien, die ins Perverse und Absurde gehen, auf einer meinungsfreien Plattform geduldet werden sollten. Aber es bräuchte eine meinungsfreie Plattform, in der man sich wirklich darauf verlassen kann, nicht gelöscht zu werden, der echt nachhaltig Reichweite aufbauen kann, auf deren alternativer rechter Plattformeffekt entsteht, weil alle rechten, großen, reichweitestarken Leute, auch die Leute, die bis jetzt nur auf YouTube und primär auf YouTube und Twitter, Instagram unterwegs sind, vertreten sind, sodass der rechte Medienkonsument neben den Mainstream Silicon Valley Plattformen einheitlich geschlossen auf die Plattform geht. Da gab es verschiedene Ansätze, Odyssee, kann man als gescheitert betrachten, BitChute sowieso gescheitert, Getter hat noch gewisse Chancen und Möglichkeiten und höhere Reichweiten vom Livestreaming, die Live sowieso eher im Bereich des Mainstreams. Jetzt scheint Rumble sehr erfolgreich zu sein und hat massive Aufrufzahlen. Ich werde jetzt auch stärker auf Rumble setzen, ganz einfach, weil es Funktionen hat, die es auf Odyssee und auf BitChute in der Form nicht gibt. Aber durch den Hoffnungsschimmer auf Twitter haben jetzt viele Leute, die vorher gesagt haben, ich stecke jetzt alles in Getter, weil ich nicht mehr erleben möchte, zensiert und die Plattform zu werden, gesagt, okay, ich pfeife wieder auf Getter, ich fokussiere mich jetzt wieder stärker auf Twitter und ich will mich hier in keinster Weise entschuldigen und rausnehmen. Auch ich bin dem auf den Leim gegangen und gehe ihm auf den Leim, denn solange man irgendwie die Reichweite und organische Viralität bekommen kann, Aufmerksamkeit ist das Öl der heutigen Gesellschaft. Ohne Aufmerksamkeit, ohne Reichweite kann man weder wirtschaftlich, politisch, metapolitisch, auch nicht religiös und kulturell irgendwas bewirken und erreichen. Die beste Armee mit der besten Organisation, dem besten Idealismus, den besten Soldaten kann ohne Öl kein Gebiet halten und erobern. Und deshalb nutzt auch jeder, wenn er irgendwie einen Zugang zu dieser Ölquelle hat, auf den Mainstream- und Silicon Valley-Plattformen, diesen Zugang, aber indem jetzt wieder monatelang vorgegaukelt wird und wurde, dass sich Twitter in etwas entwickeln könnte, in was es sich meiner Meinung nach nicht entwickeln wird, außer es gibt echte, nachhaltige, tiefe Veränderungen, die derzeit nicht absehbar sind, also nicht nur ein Elon Musk, sondern richtig ein Kreis an Investoren, an Kapitalgebern, ein historischer Block aus Finanz- und Kapitalinteressen und ideologischen Vertretern, die eine neue Ideologie, eine neue Strömung, einen neuen Zeitgeist einleiten. Solange es das nicht gibt, ist das Ganze eher eine Hinhaltetaktik, eine Vertröstung, eine Scheinlösung, die nur das verzögert, was wirklich benötigt wird, nämlich eine echte alternative Gegenplattform, die nicht von irgendeinem Militär gekauft wird, gegen den Willen der eigenen Arbeiter und Angestellten, mit massivem Widerstand, gegen den Widerstand der Wokies, um dann wieder nach ein paar Monaten der scheinbaren Freiheit und der, der umgekehrten Salamitaktik, indem man ein paar Leute wieder reinlässt, aber gewisse Leute nicht, wieder an eine linke CEO-Frau übergeben zu werden. Ich sehe das Ganze also durchaus schwarz gebildet. Ich teile nicht die Begeisterung von einigen Elon Musk-Fanboys. Ich glaube nicht, dass ein großer Plan dahinter ist. Ich sehe in der Begeisterung für Elon Musk wieder genau dasselbe Syndrom hochkommen wie bei QAnon und Trump. Da ist ein Plan dahinter, trust the plan, und der wird sich so überlegt haben, und Elon Musk ist so reich und der weiß schon ganz genau, was er tut, und das folgt alles einem großen Konzept, und wenn er diese Frau auswählt, dann wird er wie immer auch die richtige Entscheidung getroffen haben, sich jetzt überall in englischer und deutscher Sprache. Ich bin eher schwarz gebildet. Nein, Musk ist einfach ein Typ, der so wie du und ich sich stört an diesem Wahnsinn. Jemand aber, der keinerlei metapolitisches Kapital hat, also er hat kein Standing, er hat nicht studiert, er kennt sich Nüsse aus in Ideologie und ist auch insgesamt ein einfacher Mensch. Wenn man sich seine Tweets anschaut, was er hat, ist reales Kapital, massive finanzielle Macht, und ich glaube, dass ich so fürchterlich in einem Jahr bestätigt sein werde, dass wenn man nur einfach Geld, den metapolitischen Betrieb mit Geld bewirft und Dinge kauft, dass man damit den Verrat der Intelligenz und den metapolitischen Flurschaden, das geistige Vakuum von Jahrzehnten, schlicht und einfach nicht wettmachen kann. Dennoch war es okay, was Musk gemacht hat. Ich will jetzt auch nicht im Bausch und Bogen verdammen, die krasse und steile These, die ich gerade geäußert habe, dass er damit vielleicht verzögernd und hinhaltend gewirkt hat auf die entscheidende Entwicklung einer rechten alternativen Plattform. Die will ich jetzt noch nicht 100% unterschreiben. Sie sei mal hier solch in den Raum gestellt. Wir müssen schauen, wie sich alles entfaltet. Jetzt sollte man alle Reichweite auf Twitter nutzen, aber, und jetzt kommt doch mal dieser entscheidende Aufruf von meiner Seite, bitte nutzt die Reichweite auf Twitter nach wie vor primär zu 80-90%, um Leute auf Telegram zu holen, Leute auf Getter zu holen, Leute auf Rumble zu holen, Leute auf Odyssee zu holen, Leute in alternative Welten zu holen, die wirklich relativ zensursicher sind. Und vertraut nicht zum 100. Mal auf eine Silicon Valley-Plattform, die euch den Rausch des raschen Wachstums und der Teilnahme an der Debatte bietet und die Möglichkeit, endlich wieder im Gespräch zu sein, endlich wieder interagieren zu können und sei es nur auch geblockt werden zu können von den Akteuren der heutigen Welt und Zeit, nur um dann, wenn ihr unglaublich viel Zeit und Geld und Energie investiert habt, wieder mit einem Federstrich geblockt zu werden. Denn dann, und das ist meine Befürchtung, wird auch das große Geschrei und die Appelle und das Betteln bei Elon Musk nicht helfen, weil der ist vielleicht dann schon auf dem Weg zum Mars mit SpaceX. Und damit beende ich diese schwarz gebildete Audioanalyse zu Twitter.